AOXO hat getwittert, Helldivers 2 lost 90% of its players on the PC platform. What is the reason in your opinion? 90% verloren auf PC. Was glaubt ihr, woran liegt's?
Ganz normal, glaube ich, bei so einem Live-Service-Game. Das ist einmal im Hype und dann
aber wird 90%? Es...
Keine Ahnung, ich kenne mich da überhaupt nicht aus bei Live-Service-Games. Ich guck dir Palworld an, das hat auch irgendwie nach 3 Wochen oder so 90% verloren. Das war da genau die gleiche Headline. Deswegen finde ich das jetzt nicht so dramatisch, wie du es gerade sagst.
Also mich hast du überrascht, als ich das gelesen habe.
Mich würde es jetzt überhaupt nicht überraschen. Das habe ich bei Palworld gelesen. Das liest du doch eigentlich bei jedem Dings-Game. Die haben immer ihre Blase, ihren Hype. Und danach ist doch klar, dass du das nicht über Jahrzehnte ziehen kannst. Aber das, was hängen bleibt, das ist ja immer das Entscheidende. Und die Zahl weiß ich nicht, wie groß die ist. Und das ist ja eher wichtig, ne?
Über Jahrzehnte kannst du das nicht halten.
Natürlich nicht, aber...
Was ist wie alt? Ja. Ein Quartal oder so? 3-4 Monate? Ja, keine Ahnung. Ich habe so im Kopf, dass wir uns jetzt vor kurzem darüber unterhalten haben, dass ihr das Online-Spielen wolltet und der Hype war ja groß und hyper viele Player und so, mehr als Starfield und auf einmal bam, abgestürzt. Fand ich schon heftig auf einmal.
Ja, aber du musst es doch bei Steam, gibt's doch immer den Live-Player-Count. Wo stehen sie denn da? Kann man das mal nachgucken?
Das weiß ich nicht, das habe ich nicht nachgeschaut.
Steam, wie heißt das? Platz 2 oder so, war da nicht Counter-Strike?
Come on, Platz 2 bei Steam ist immer noch mega. Also ganz ehrlich, über was reden wir denn da?
Das weiß ich nicht genau, das ist jetzt gerade nur eine, ich hab's irgendwie gerade im Kopf.
Steams Player-Count.
Die Frage, die ich mir stelle, ist, gibt es denn jetzt eigentlich Gründe, weil du sagst, du hast jetzt uns gefragt, haben die da irgendwie Gründe genannt oder Vermutungen? Nee,
das war tatsächlich die Headline, die ich gelesen habe.
Okay.
Mehr nicht. Und ich habe auch überhaupt nichts mitbekommen. Ich habe immer nur mitbekommen, boah, voll geiles Spiel, macht Bock, mit Kumpels abends, immer wieder geil und so. Deshalb war ich ja so überrascht, dass das so abgestürzt ist. Ich meine, klar, dass dann Spiel, weiß ich nicht, nur noch 40% spielen oder nur noch die Hälfte der Spieler spielen, ist ja in Ordnung, aber 90% Verlust fand ich schon doch hoch.
Also ich sehe es jetzt gerade, es ist wirklich tatsächlich auf Platz 45 runtergefallen jetzt hier. Boah. Und hat aber noch 30.000 aktive Player. Das ist jetzt so im Stil von Valheim, was immer noch groß ist, im Stil von Fallout 4, Sims 4, Farming Simulator, Warframe, also in der Richtung finden wir uns. Ich glaube, das ist schon immer noch okay. 90% mag wirklich dramatisch klingen, weil es halt am Anfang, wie Matthias schon sagte, hinter Counter-Strike auf Platz 2 war. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also
was
ich kenne mich halt da aber auch einfach nicht aus bei den Zahlen, ne?
Ich habe immer, was mich halt irgendwie wundert, ist, dass in diesem Jahr scheinbar alle Bock haben, immer Rekord-Headlines zu haben. So, ey, hier, dieses Spiel hat jetzt Rekorde gebrochen. Palworld, Enshrouded und wie sie alle heißen, Helldivers 2. Ja. Und dann diese schockierenden Gesichter. So, guck mal, die Leute sind jetzt auch irgendwie mit der Zeit weggegangen. Also Helldivers 2 hat sicherlich oder macht sicherlich einen richtig guten Job. Also die bieten, zumindest mein Eindruck, die bieten kostenlose DLCs und so weiter. Vielleicht fehlt da noch ein bisschen was. Oder es gibt wieder was Neues, aber so ist die schnelllebige Gaming-Welt halt eben. Ja. Und gerade im Multiplayer-Bereich, da deswegen strugglen ja alle und müssen immer Content nachliefern und und mehr Geld reinpumpen, weil da wieder was Neues erscheinen muss. Und das ist halt super schwer.
Ja, ich denke, das ist ein bisschen, wie du sagst, ein bisschen Clickbait, ein bisschen überdramatisiert, aber alles halb so wild. Ich meine, hier die Nachbarn auf den Plätzen sind Overwatch 2, sehe ich gerade, was hinter ihm steht. Rocket League, das sind halt auch Live-Service-Legenden. Und wenn du mehr Spieler als diese hast, dann machst du irgendwas nicht ganz unverkehrt, sage ich mal. Ne? Also,
lass mal lieber einen neuen DLC kommen und dann ist das wieder oben.
Genau, wenn dann eine neue Erweiterung kommt, dann geht's wieder nach vorne. Wenn wir in 1-2 Jahren, wenn das wirklich dann versunken ist, dann ist was anderes. Aber so jetzt, ich glaube, das ist noch völlig im Rahmen. Und du weißt ja nicht, jetzt kommt ja immer noch Konsole mit dazu. Ich weiß nicht, wie das da läuft. Ne? Aber natürlich, der Hype lässt nach, muss man schon sagen. Ich habe jetzt auch schon seit ein paar Wochen nicht mehr in Helldivers reingeguckt. Grundsätzlich fand ich aber, das eigentlich war ein geiles Game, muss man sagen. Hat Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Ich würde sehr gerne jetzt überleiten zu einem kleinen Sponsor-Blog, denn wir wurden jetzt hier gesponsert an der Stelle und ich würde das Ganze jetzt einleiten mit der Frage an euch, habt ihr jemals ein Videospiel selber erstellt, programmiert, designt, euch überlegt? Wie schaut's in diese Richtung aus bei euch?
Andi, du hattest da was, ne? Aber
ich könnte jetzt ein bisschen ausführen, aber das
dann fange ich mit meiner kleinen Geschichte.
Mach du mal lieber zuerst.
Genau. Dann mache ich mit meiner kleinen Geschichte vorweg. Also, ich habe noch nie etwas kreiert, game-technisch. Das einzige Mal, wo ich das gemacht habe, war für Counter-Strike, habe ich mal versucht, eine Map zu bauen.
Wie alle damals.
Das wie alle damals, auch. Genau, ja.
So vor 20 Jahren. Ah, die Beleuchtung, Jahren. Was ich sehe nichts.
Eigentlich hat man nur irgendwie das 2 nachgebaut, so vom Prinzip, nur anders aufgezogen, aber es hat auch nicht gut funktioniert und es war lame. Aber grundsätzlich ein Videospiel selbst zu kreieren, wäre für mich irgendwie nochmal absoluter Traum. Irgendwie was zu sagen, eine Geschichte zu erzählen, da hätte ich mega Bock drauf, kreativ an einem Videospiel mitzuarbeiten, irgendwo mal meinen Namen in den Credits zu sehen. Hey, das wäre mega geil. Also, boah,
das wäre schon cool. Was bei dir CS war, war bei mir Timesplitters 2, Mann. Level Editor. Ja, nee, aber ich habe tatsächlich eine etwas andere Story. Ich bin ja gelernter Bankkaufmann und habe nach der Ausbildung ein Jahr als Bankberater gearbeitet. Habe dann gemerkt, nee, das ist irgendwie nichts für mich, das ist scheiße. Bin dann aus der Bank raus und habe mich tatsächlich als Game Designer eingeschrieben bei einer Uni.
Das war damals
die Uni Trier. Und habe auch den Aufnahmetest bestanden. Ich musste so einen kreativen, so eine Probearbeit abgeben und so weiter und so fort. Das habe ich auch gemacht, habe ich auch bestanden. Die haben mich auch angenommen. Ich hatte meinen Platz in Trier. Das Blöde war damals aber nur, ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt und habe auf die Schnelle dann keine Wohnung in Trier bekommen. Und Trier ist von mir so gut anderthalb Stunden weg. Mhm. Und dann habe ich BAföG beantragt, weil ich gedacht habe, komm, wenn ich schon nach Trier ziehen muss, dann muss ich da auch irgendwie Kohle haben und BAföG wurde abgelehnt mit der übelsten, beschissensten Begründung, die ich jemals gelesen habe, nämlich meine Schwester hat zu dem Zeitpunkt auch bei meinen Eltern gewohnt und meine Schwester hat zu dem Zeitpunkt schon gearbeitet und die Begründung war, ich habe kein BAföG bekommen, weil meine Eltern und meine Schwester gearbeitet haben und mir ja zur Not das Studium bezahlen hätten können.
Das war bei mir.
Ja. Deine genau böse Schwester.
Die Begründung Alter auch. Schwede.
Die Begründung
so, ich habe damals auch. Genau, ich habe keine Wohnung bekommen, ich habe kein BAföG bekommen und was war? Ich war immatrikuliert auf der Uni Trier Game Design und ich musste es letztendlich abbrechen.
Oh, wie krasse, was für krasse Banjo-Kazooie-Alternativen wir von Andy bekommen Falter. Würden.
Was wir alles verpasst haben. Spiritueller Nachfolger wäre schon mal da. Und Bomberman. Ja. Bomberman meets Banjo-Kazooie, Mann.
Oh, ja, also ich hatte jetzt eigentlich damals schon immer so das Bedürfnis, was kreativ zu machen, auch so RPG-Maker, das ist so, boah, da habe ich richtig viel reingebuttert.
Yes, geil.
Ich habe das auch richtig gerne gemocht. Ich bin aber auch zu schlecht eigentlich für so Programmiersachen. Immer mal probiert, aber nie gekonnt. Ich liebe Editor in Spielen. Also damals vor allem, jetzt vielleicht nicht mehr, aber der Tony Hawk Pro Skater 2 Editor, das war meine Welt. Also ganz geile Rails und so geil. Gebaut. Ich mag sowas gern, aber eigentlich mehr so storymäßig. Ich glaube, ich kann mir schon coole Storys überlegen, die man in Spielen auch verpackt. So, die man einfach so, wo ich mir schon Levels überlegt habe, die aufgebaut sind und so, also
yes. Ja, ist schon Konzepte hätte ich auch, ja. Lass mal ein Game machen. Lass mal eine Band gründen. Let's go.
Ja, das ist nämlich eine schöne Überleitung, denn an der Stelle wollen wir jetzt zu dem Part übergehen, den wir an euch weitergeben, denn wenn ihr Interesse habt, mal selber Videospiele zu entwickeln, zu designen, das zu lernen, da gibt es jetzt eine Möglichkeit, denn einer unserer Zuhörer arbeitet bei der Kunstschule Wandsbeck und hat uns kontaktiert, weil dort gerade in Kooperation mit Game City Hamburg der neue Studiengang Game Creation ins Leben gerufen wird. Also wenn man Bock hat und Interesse hat, das Videospiel entwickeln zu lernen, dann kann man das tun und das geht nicht nur in Hamburg selbst, sondern auch online da von dort, wo ihr gerade seid. Das Ganze startet, also der Semesterstart ist der 1.10.2024. Da fängt ihr vom Beginner an bis mit Zwischenprüfungen bis zum Endboss, bis zu den Abschlussprüfungen. Und wenn ihr mehr Infos wissen wollt, dann klickt mal unten in die Podcast-Beschreibung. Dort werden wir mal einen Link reinsetzen, auch noch mal ein paar stichpunktartig da was reinschreiben, weil das ist immer ein bisschen schwierig mit Verlinkungen bei Podcasts und sowas, Apps, so dass ihr das finden könnt. Die Game Creation bietet jetzt die Studiengänge und das ist hier an der Stelle ein schönes Sponsor. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns angeschrieben habt. Schaut da mal rein, wenn ihr euch dafür interessiert.
Und ich muss sagen, ich bin echt in der falschen Zeit groß geworden, ich weil auch. Das wäre die hätte Lösung ich sofort für studiert. Mein Problem. Ich das hätte das dann von zu Hause studieren können, aber naja. Ja. Vielleicht hat ja wer anders mehr Glück.
Ich wohne ja hier in Kiel, ich wäre sofort nach Hamburg hochgejadet und hätte das auch gemacht. Das wäre genau mein Ding gewesen, ey. Was man da alles lernt. Ich gucke mir hier die Semester gerade an, von Photoshop über irgendwie, keine Ahnung.
Game Art, Illustration, Environmental Storytelling.
Storytelling, sogar noch ein bisschen Business-Kram mit rein. Ja. Mega geil, ey. Das, schade.
Ja, wir müssen uns irgendwie anderweitig uns etablieren in der Videospielbranche und deswegen sitzen wir hier und reden über Videospiele.
Genau.
Reden über die Arbeit, ganz genau. Die gemacht werden und schimpfen, ja, und wenn es wieder nicht läuft bei Ubisoft. Naja, okay. Worüber können wir sprechen? Was haben wir jetzt sonst auf dem Plan? Was ist
komm,
passiert?
Ich habe noch eine Headline, ja, pass auf.
Okay,
Heute bei Twitter gelesen und irgendwie spaltet der Tweet so ein bisschen. Die einen finden es geil, die anderen schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Aber Sega hat jetzt wohl bestätigt, dass bei dem neuen Crazy Taxi Spiel, bei dem Reboot, was die ja gerade entwickeln, dass es sich dabei um ein Open World Massively Multiplayer AAA Game handelt. Und ich bin einer, der die Hände über den Kopf zusammenschlägt, weil wenn ich schon höre Massively Multiplayer Open World AAA Game, dann denke ich an sowas wie Skull and Bones oder sowas und eieiei.
Ich denke ehrlich gesagt eher an Forza Horizon. Ich gehe eher, ist das nicht eher so die Richtung gedacht? Dass man irgendwie durch eine City fährt und dann einfach so on the fly Missionen annehmen kann mit anderen, mit irgendwelchen Hubs und so, wo man dann hinfährt und an diesen Hubs finden dann spezielle oder an diesen Punkten spezielle Races statt oder Missionen, die man dann online spielen kann. Also ich stelle mir das jetzt nicht so krank schlimm vor, wie du das gerade unter dem Skull & Bones Banner stellst.
Ja, aber das Spielprinzip von Crazy Taxi ist ja folgendes. Du bist Taxifahrer, hast deine 3, 5 oder 10 Minuten Zeit und cruist da durch die Stadt und bringst einen Gast ans Ziel, sammelst den nächsten ein und so weiter. Das ist ja das klassische Crazy Taxi.
Ja, aber... So,
wie willst du das in ein Massively Multiplayer-Spiel packen?
Hast du mal Crazy Taxi 3 gespielt auf der Xbox?
Noch nicht.
Das hat mit die geilsten Minigames, die es gibt. Zum Beispiel, du bist ein Footballspieler, du bist immer noch dein Taxifahrer, aber du bist auf einem Footballfeld und musst ans andere Ende des Feldes kommen und dir kommen 100 Taxis entgegen und so eine Scherze. Weißt du, so eine richtig bekloppten Minigames, die super Bock machen. Also, und die dann irgendwie kann man dann ja auch als Alternative in diese Welt aufbauen. Und ich stelle mir das wirklich vor, eher vor, du fährst frei durch diese Welt rum, kannst sicherlich deine Crazy Taxi Mission ausführen, um Geld natürlich zu gewinnen. Ganz normal, aber sicherlich auch irgendwelche Online-Sachen spielen. Richtig geile Fun-Multiplayer-Sachen oder so. Und Geld dann halt für irgendwelche Taxi-Skins ausgeben. Ich finde das grundsätzlich nicht so schlimm jetzt in dem Gameplay-Loop, wie es klingt. Weil bei Forza Horizon klappt das ja auch irgendwie, ne?
Ja, aber Forza Horizon ist ja kein Massively Multiplayer AAA-Game. Da spielst du ja auch ganz normal deinen Story-Modus und kannst, wenn du möchtest,
ja, und so stelle ich mir
on the fly einen Gegner zum Duell herausfordern.
Yes, und so stelle ich mir das auch vor bei Crazy Taxi. Du kannst, wenn du willst, auch einfach offline in der Open World rumfahren und einfach nur Singleplayer deine Mission gegen den Dings machen. Aber ich glaube, dann kannst du halt auch online mit dazu packen. Ich glaube nicht, dass es steht ja nirgendwo und ist ja auch nicht bestätigt, darfst du ja auch nicht vergessen, ne? Also zumindest versuche ich jetzt die Fahne dafür hochzuhalten, dass man da auch sicherlich offline genug Spaß haben kann.
Also es ist ja so, also die Crazy Taxi Marke steht ja auch so ein bisschen für Verrücktheit und Arcade Action, genau. Und da man kann da so viel Quatsch mitmachen, auf jeden Fall. Es ist aber nun mal so, und da verstehe ich Andi dann auch ein bisschen, du gräbst eine totgeglaubte Serie vom Boden her und holst damit die Fans ab Und dann kommen so Stichwörter, ne, massively multiplayer, weißt du, jede Silbe ist ein Stich ins Herz. Und du fragst dich so, okay, was macht die mit dieser Serie? Auf der anderen Seite verstehe ich schon wieder mal, dass man sich schon fragt, okay, ey, ja, was hat man jetzt eigentlich erwartet mit einem Revival von Crazy Taxi im Jahr 2024? So, warum macht man das überhaupt? Ne? Dann hast du auch noch Sega oder Konami und so, die machen das ja ständig zurzeit und ja, die sind alle irgendwie, keine Ahnung, die bringen nicht das auf den Tisch, was du erwartest und aber auch nicht das, was irgendwie funktioniert. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt, was am Ende rumkommt.
Also ich kann mir das schon irgendwie auch mit der Online-Komponente oder auch in Anführungsstrichen als Live-Service-Game, wie gesagt, gut vorstellen. Das Crazy-Taxi-Universum hat super viele Fun-Ideen neben dem normalen Crazy-Taxi-Spiel-Loop, wo man einfach nur ein Passagier von A nach B fährt, ne, mit Crazy-Minigames. Und das alles an Highscores und Bestzeiten festzumachen und das online sich mit anderen zu messen, das ist doch geil, weißt du? Und natürlich darf man das halt nicht zu krank aufzwängen oder so, aber sich da online zu battlen um die Bestzeiten mit irgendwelchen verrückten Jumps und Drifts und Slides oder so, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein paar Leute reizt.
Weil ja, vielleicht bin ich da auch einfach ein gebranntes Mark-das-Kind einfach inzwischen bei so vielen Reboots.
Und, ja, natürlich, ich verstehe die Angst natürlich schon. Ne? Ja, ich kann die Angst natürlich verstehen. Und wahrscheinlich habt ihr beide auch recht und nicht ich. Das wird einfach total kacke sein, das Spiel. Aber ich möchte
muss zumindest... Muss ja nicht, ne? Genau, aber ich erinnere mich da an Super Bomberman R2, was jetzt von Konami kam. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es in diesem oder im vergangenen Jahr war, wo ich mich auch drauf gefreut habe. Und dann bauen die so ein Tower-Defense-Kram in ein Bomberman-Spiel rein.
Also, ja, oder Metal Slug Tower-Defense oder ja, was auch immer du hast.
Tactics
oder sowas. Du hast ununterbrochen immer so Revivals von so alten Marken und dann wird es aber... Ich weiß nicht, dann kommt das einfach nicht so in der Form, wie man es kannte. Das ist grundsätzlich eine Frage, die ich mir einfach stelle, auch seitdem wir letztes Mal über das 2D-Zelda hier Echoes of Wisdom gesprochen haben, wo Andy jetzt gar nicht so zufrieden war und wir haben uns dann eigentlich schon gefreut. Und da frage ich mich jetzt grundsätzlich, darüber möchte ich auch irgendwann mal ein Video machen, wie viel oder wann darf sich eine Marke weiterentwickeln oder verändern? Darf es das überhaupt? Und wann kann man wieder zurückkehren und sagen so, ah, früher war cool, jetzt kannst du wieder so back to the roots gehen. Ne? So Assassin's Creed, Mirage ist back to the roots. Vor vielen, ein paar Jahre davor haben alle rumgejammert, dass es alles immer das Gleiche ist. Dann kam so viel Assassin's Creed Open World, dann freute man sich schon wieder an Mirage. Also wie lang muss die Zeitspanne sein, dass das wieder okay ist, weißt du?
Und ja. Welche Zielgruppe möchtest du damit bedienen? Bestes Beispiel Metal Slug Tactics. Ne? Bei Metal Slug denkst du an Arcade, an Run and Gun, an Contra-Style. Ne? Du hast ja eine bestimmte Zielgruppe. Mag oder will diese Zielgruppe ein Metal Slug als Taktikspiel haben? Das bezweifle ich eher, weil das ja schon komplett unterschiedliche Genres sind. Auf der anderen Seite wissen irgendwelche Tactic-Fans mit der Metal Slug-Reihe was anzufangen, weiß ich nicht. Ne? Dann hast du da so eine Entscheidung, wo du dir denkst, welche Zielgruppe soll das denn jetzt ansprechen?
Aber da sehe ich jetzt wieder Crazy Taxi vorne mit dabei, weil die haben, das ist ja sowieso schon immer ein Spiel, was auf Highscore, also es ist ein Arcade-Spiel, du hast es selbst gesagt, Arcades basierten ja auch auf Highscore und Bestzeiten.
Ja, natürlich,
klar. Und wenn du das jetzt in deinen Online-Kontext stellst, in ein Live-Service-Gerüst, dann kann das schon geil funktionieren. Wie gesagt, die Minigames sind super funny gewesen, so Skispringen konntest du mit den Taxis, wer am weitesten denn fliegt. Du konntest Baseball weit schießen machen, wenn du dagegen fährst. Und ich erinnere mich auch, dass das Fahren ganz schön skillhaft war in Crazy Taxi, weil du den Slides, den du da machen musstest oder den Boost, der war super schwer auszuführen auf der Xbox. Ich habe leider vergessen, wie es war. Also, dass das sehr skillbasiert ist. Und ich denke, ne, da kann man schon was draus machen. Und das Gerüst ist nicht so weit weg von so einem Live-Service-Modell grundsätzlich.
Also du willst auf jeden Fall ein Crazy Taxi Mario Party Crossover, wo du dann quasi immer auf so Spielfelder landest und dann werden so Crazy Taxi Minispiele gemacht. Das wäre doch voll lustig.
Ich sag, zockt mal Crazy Taxi 3 High Roller und zockt die Minigames. Die sind super funny. Und die haben quasi nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun, sondern einfach nur, dass du ein Taxi fährst und Quatsch machst. Aber die fand ich doch besser als eigentlich das Hauptspiel, weil der Hauptspiel
Erinnerung, dass Crazy Taxi 3 total scheiße war.
Ja, aber die Minigames sind aber mega geil. Hört's dir mal. Ich weiß gar nicht, ob es das abwärtskompatibel ist.
Ich habe das hier, ich habe es nur noch nie gespielt.
Es ist doch das gleiche, was mir so gerade einfällt, eine andere Rennspielmarke, sag ich mal, ist Driver. So Driver 1, ich weiß gar nicht, wie die Erfolge sind, aber Driver 1 ist ein Kultspiel, Driver 2 war dann schon so kritischer beäugt, Driver 3 totale Katastrophe und dann musste sich Driver irgendwie neu orientieren, dann gab es noch so ein paar, glaube ich, dieses Parallel Lines oder wie das hieß und dann Driver San Francisco und es hat sich immer wieder probiert, diesen so eine eigene Identität zu finden, aber hat es nicht geschafft und ist jetzt weg. Und das wird bei
Driver Crazy Taxi vielleicht noch. Driver hat in den ersten beiden Spielen versucht, eine Identität zu finden. Driver 3 war ein GTA-Klon, der technisch unterste Gurke war. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch das, warum das Spiel, zumindest der dritte Teil, damals gescheitert ist, weil es echt technisch unter aller Sau lief. Und das war eine Zeit, wo du es eben nicht patchen konntest.
Aber
San Francisco war ja das Reboot. Dann gab es ja Parallel Lines, das war schon ein bisschen besser. Und dann gab es ja noch Driver 76. Das spielt in den 70ern und das war richtig geil. Aber das hat jeder vergessen irgendwie. Und dann kam eben San Francisco und das war ja das Reboot. Das war ja dieses Rennspiel, wo du dich in die Fahrer so reinmorfen konntest. Und das fand ich geil.
Das fand viele geil, das gilt. Super geil. Ja, das gilt ja für viele als Kultgame, muss man fast schon sagen. Das war richtig gut gewesen sein, ne?
Ja.
Mit, ja. Ja aber Driver 76, war das nicht, das war doch kein Konsolengame, oder wenn du digital, oder? Nee, es war auf
der PSP, glaube ich.
Es war auf der PSP. Stimmt.
Aber wie gesagt, es versucht dann schon irgendwie einen Sweet Spot zu finden, um alle abzuholen und Spaß zu machen. Und muss sich dadurch aber viel verändern. Also ich glaube nicht, dass irgendein, oder sind die Driver-Spiele alle gleich? Eben nicht. Und das ist bei Crazy Taxi versucht jetzt auch vielleicht einen neuen Ansatz zu finden und man muss halt gucken, vielleicht ist jetzt, passt das ja sogar besser letztendlich. Ne? Weiß man ja nicht. Aber
wir werden sehen. Aber es ist ja nicht das einzige Reboot, ne? Wer weiß, was dann noch so kommt. Vielleicht kriegen wir Streets of Rage, Massively Multiplayer, Beat'em Up oder so. Keine Ahnung.
Ja, aber ganz ehrlich, also das ist doch einfach klar, wie du Crazy Taxi neu aufziehst in der heutigen Zeit, dass da eine Online-Komponente mit bei ist, also sprich irgendwas Live-Service-mäßiges. Anders kannst du das, du kannst so ein Spiel doch nicht als reines Singleplayer-Game machen. Ich finde, da ist einfach der Gameplay-Loop viel zu schmal für. Weißt du, fahr eine Person von A nach B möglichst schnell und möglichst crazy. Das reicht nicht, um da 60 Euro für zu verlangen.
Ja, heute du nicht
musst,
mehr.
Nein, du musst da einfach was zupacken. Und wenn es halt diese eine ganze Online-Komponente ist, wo sich Leute vergleichen können mit crazy Stunts und crazy Minigames und sich dann ihr Auto hochskalieren und schön machen und so, dann ist es das halt. Aber ich
muss auch ganz ehrlich. Es ist ja noch gar nicht klar. Ist es ein Vollpreistitel? Ist das ein Spiel, was physisch erscheint? Ist das nur so ein reines E-Shop-Ding, was 29 Euro kostet? Keine Ahnung.
Ne? Das gilt ja bei allen Sega-Dingern noch, wenn Reboot-Teilen.
Ja, eben. So ein, das neue Super Mandible zum Beispiel, was auch von denen jetzt erschienen ist, was übrigens großartig ist.
Welches
noch? Kostet ja auch Super Mandible Banana.
Das aktuelle.
Das ist super, das ist richtig gut, das spiele ich auch gerade und das kostet neu 39,99 €. Ne? Also muss man mal gucken.
Ja.
Wisst ihr, was traurig ist? Trauriges, wenn man jetzt gerade, ich will jetzt mal wieder hier die, obwohl wir waren jetzt gerade eigentlich bei so einer Mischmasch-Meldung. Embracer hat wieder Embracer-Sachen gemacht und Dark Studio Pieces Interactive geschlossen. Pieces Interactive heißen die. Ich habe jetzt gerade die Headline falsch gelesen, weil es geht nämlich um Alone in the Dark. In the Dark, das Reboot, welches dieses Jahr erschienen ist, ist schon Grund genug, das Spiel ist erschienen, hat leider nicht so Erfolge feiern können, wie man sich das erhofft hatte und das war dann schon der Schlussstrich für das Studio und das Studio wurde geschlossen. Sehr, sehr schade, weil ich finde immer noch, das ist ein richtig, richtig gutes Game. Das hat mir so viel Spaß gemacht. So stelle ich mir moderne Action-Grusler vor, mit Adventure-Komponente und Action-Komponente und so. Das hat mich deutlich mehr überzeugt, als ich es erwartet habe. Aber wie gesagt, ich falle schon aus dem Raster. Es reicht nicht mehr für hier den Mainstream-Markt und deswegen ist das Ding jetzt durch.
Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich habe das ja, glaube ich, auch hier ein, zwei Mal im Podcast erwähnt. Ich fand das auch deutlich besser, als viele Leute es gemacht haben. Ich hatte da sehr viel Spaß mit und es ist schade, dass man ein Studio, also irgendwie kann es dann auch nicht an dem Game liegen. Da muss ja vorher schon irgendwie was im Argen gelegen haben.
Ja,
weil so ein Game verkauft sich doch ein halbes Jahr nach Release noch so sehr, dass man da Gelder generieren kann. Das muss also vorher schon eine beschlossene Sache gewesen sein. Das Einzige, was die hätte retten können, wäre wahrscheinlich ein Megas-Erfolg, was offensichtlich hätte gar nicht passieren können, wahrscheinlich
wussten
die
ja vorher schon. Das Spiel kostet aktuell 29,99 €.
Ne? Ja, kauft es euch, das lohnt sich. Schönes Game für 30 €. Absolute Empfehlung für 30 €, muss man ganz ehrlich sagen.
Es ist halt einfach so, ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich wollte gerade was Wichtiges sagen. Jetzt wollte ich gerade mal gucken, wie viel hat sich das verkauft? Gerade 2,5 Millionen Mal. Das ist eigentlich.
Das ist doch viel.
Für so ein Spiel okay. Gar nicht so schlimm. Finde ich auch super. Eigentlich gut. Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich gerade das Richtige erwischt habe. Aber ich finde auch
nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht. Ich finde es eigentlich auch eben, wie gesagt, schade, dass das so. Es ist ja auch kein richtiges. Massives AAA-Multimillionen-Projekt. So im Kopf habe ich das jetzt nicht so. Das wirkte eher wie so eine Double-A-Produktion. Aber wahrscheinlich auch Embracer hat da wahrscheinlich auch grundsätzlich wieder mal den Rotstift angesetzt und ein paar Stellen geschnitten, weil die grundsätzlich gucken, wo sie sparen können. Und dann ist das Studio jetzt wieder am Anfang, muss ein neues Projekt starten und so. Und da haben sie gesagt, nee, bevor wir das machen, es dauert uns zu lange, bis ihr wieder Geld einnimmt. Wir werden euch schon im Vorfeld schließen, weil Embracer halt Embracer ist. Und die haben momentan richtig, richtig viel am Abbauen.
Klar, günstig Geld aufgenommen, Zinsen sind hoch und müssen jetzt irgendwie gucken, dass sie alles wieder an Bord kriegen, da das Geld rankriegen. Ich habe übrigens hier gerade gelesen, Alone in the Dark, habe ich Steam-Zahlen gefunden, hat sich in der ersten Woche auf Steam 20.000 Mal verkauft. Also das ist wirklich wenig. Wenn man vergleicht, wenn du die beiden Konsolen mit dazu zählst, lass es vielleicht doppelt nochmal auf der Konsole, 40 auf der PlayStation, auf der Xbox war dementsprechend weniger. Lass es 100.000 Mal in der ersten Woche verkauft worden sein, ne? Das ist natürlich wirklich wenig. Insgesamt sind wir vielleicht bei 200.000-300.000 Lifetime Sales. Ja, okay, das wäre Katastrophe.
Aber hast du nicht auch so ein bisschen den Eindruck, du spielst das Spiel und mit jeder Minute denkst du dir so, ey, das ist geil, das genauso habe ich Videospiele kennengelernt, aber ich sehe schon, dass das Ding sich einfach nicht verkaufen wird. Also das habe ich einfach schon gemerkt.
Das also, ist dass sich nicht verkaufen wird, habe ich beim ersten Trailer schon gesehen, quasi.
Ja.
Und natürlich kostet das, wie das Spiel, auch wenn es Double A war, es wird sicherlich ein wenig mehr gekostet haben, weil du alleine schon den David Harbour als Face dafür sehr engagiert hast. Der wird das sicherlich nicht für 2,50 € gemacht haben, sondern der wird auch, keine Ahnung, ein paar hunderttausend, wenn nicht sogar eine Mille als Gage bekommen haben oder so, ne? Dann hast du natürlich sowieso die Lizenzrechte. Na gut, die gehören ja dann Embracer, aber dass das schon ein bisschen Kohle da investiert worden sein musste, das ist klar und hat sich von nicht rentiert. Ne?
Schade.
Es ist halt, ja.
Wo
ist
wir
einfach auch blöd.
Wo wir bei nicht verkauft sind, vielleicht nochmal kurz. Ich habe nochmal einen Tweet rausgepackt, den ich vor Tagen schon bei uns in die Gruppe reingepackt habe. Ist aber vielleicht ganz interessant auch nochmal, dass wir es aufgreifen. Hellblade 2 ist nicht in den Top 100 Spielverkäufen im Mai aufgetaucht. Und das als Big Exclusive. Glaubt ihr, dass Ninja Theory jetzt auch so langsam bangen sollte?
Ich glaube nicht. Das kann Microsoft nicht bringen. Nicht bei Ninja Theory, weil Ninja Theory war das erste Studio quasi, was sie mitgekauft haben in dieser großen Welle. Und das hat für die sehr, sehr viel Prestige. Und ich habe auch eigentlich schon gelesen, dass sie den dritten Teil gegreenlightet haben, bevor der zweite überhaupt rauskommen sollte. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen.
Ja, aber nochmal, nicht mal in den
Top 100. Ja, ich weiß,
ja. Das ist schon heftig.
Das ist super heftig, aber es ist ja selbstgemachte Probleme. Es ist der typische Kannibalismus des Game Passes. Wir können davon ausgehen, bin ich auch felsenfest noch davon überzeugt, das Ding wird innerhalb der nächsten 2 Jahre auf die PS5 kommen, weil irgendwie muss ja das Budget reingespielt werden, ne?
Ich meine, ja, Matthias und ich haben das ja auch im Game Pass gespielt, ne?
Ihr seid Teil des Problems, das weiß ich. Das sage ich euch immer wieder.
Es ist ja auch, muss man auch sagen, du hast hier ein reines 5-stündiges Narrative Action Game.
Aber
ja, jetzt 80 € dafür auszugeben oder 70 €, da muss man schon mal zweimal überlegen, ob man sich das antut oder ob man das macht. Das ist das gleiche wie Order 1886 Problem. Ja. Wenn du nicht so genug Inhalte hast, dann überlegst es dir halt und in der heutigen Zeit erst recht. Und dann hast du dann auch auf der anderen Seite ein wirklich super leckeres, sexy Angebot im Game Pass, wo du es einfach spielen kannst. Also das ist doch komplett logisch, dass das letztendlich nicht anhand von irgendwelchen Verkaufszahlen messen lassen kann. Das ist, ja, finde ich jetzt auch etwas, es ist vollkommen logisch, aber so ist es halt nun mal. Wenn du ein Game Pass das anbietest, dann ist es dann, guck mal, Netflix-Filme kommen ja auch nicht in irgendwelche Kino-Verkaufs-Box-Office-Dinger. Nee, kommen nicht in Box-Office.
Nee, das nicht. Manche schon, machen sie manchmal, um sich bei den Oscars mit reinzuschleichen. Oscars brauchen Kino-Dings, deswegen machen sie manchmal Filme für eine Woche in so einem irgendwie random Kino in Jamaika oder so, damit sie für den Oscar zugelassen werden. So ist es nicht, ne?
Ja, aber die sind aber zumindest nicht in dem Boxoffice, also in dem verkauften, also wie viele Zuschauer sind dann ins
Kino gegangen? Nein, das war auch nur einfach jetzt, ne? Aber du kannst ja zumindest die Netflix-Serien auch noch physisch kaufen. Darfst du nicht vergessen, das bringt ja auch immer noch ein bisschen was. Und sie werden lizenziert an andere. Du kannst Netflix-Sachen ja später dann auch manchmal woanders noch kaufen. Oder du siehst, generell kannst du ja vieles, jetzt nicht bei HBO, aber zum Beispiel jetzt bei Sky siehst du dann Netflix-Sachen und so. So holen die dann auch wieder Geld rein. Deswegen, ich sage, das ist das Gleiche, was Microsoft macht. 2 Jahre später auf die PlayStation und die Switch 2. Viele Leute meckern mich ja immer an, weil ich das behaupte, aber jedem, dem das noch nicht klar sein sollte, sorry, aber das ist einfach so, es wird so passieren.
Philly hat es ja auch schon bestätigt.
Ja, Philly hat es auch schon ein paar Mal im Interviews gesagt. Und es ist das Grab, was sie sich selbst geschaufelt haben. Beziehungsweise, was heißt Grab, aber die Situation, die sie sich selbst gemacht haben. Und ja, sind sie jetzt all in und, ne? Und dann ist es bei mir aber genau auch so. Ich wollte auch nochmal sagen, ich bin ja auch gewissermaßen Teil des Problems bei Hellblade 2. Ich habe ja auch total mit dem Preis gehadert. Da hatten wir auch die eine Folge. Ihr beide hattet das Spiel gespielt. Der eine sagte mega, der andere sagte enttäuscht. Und ich sitze dann da, 5 Stunden und 60 Euro und weiß ich nicht, ne? Das war es denn mir auch irgendwie nicht so wert. Ja,
du hast halt, eigentlich muss man sagen, du hast oft deinen Verstand gehört und überlegt, und abgewartet, was die anderen sagen. Und das war ja wirklich eher durchwachsen. Oder
genau.
Da ist das Risiko einfach groß, dass es dir dann am Ende nicht gefällt. Und dann wartest du. Ja, das ist so, ich finde das jetzt nicht verwerflich. Da muss man auch ein bisschen dazugehören. Ich weiß, wir sind alle Videospielromantiker, wir wollen alle unterstützen, aber letztendlich muss man da auch vielleicht mal gucken, ob jetzt da der Preis gerechtfertigt ist. Ne?
Ja,
wie gesagt. Bei Hellblade 2 hat ja jeder gefeiert, da hast du ja auch gesagt, scheiß drauf, ich kaufe jetzt das für 70 Euro oder auch bei Baldur's Gate 3 oder so. Ne?
Genau, aber auch nicht zum Day One. Ich habe auch erst gewartet, bis die Lorbeeren so groß war, dass ich nicht mehr drumherum kam, sozusagen, weißt du? Und das war jetzt bei Hellblade halt nicht so der Fall. Ich werde mir das Spiel aber auf jeden Fall noch kaufen. Ich werde entweder im Sale oder halt irgendwann in der physischen Version.
Eine andere erfreuliche News hätte ich noch, und zwar.
Ich hätte auch noch eine.
Okay, dann ich mach noch kurz, das ist eine kleine Sache. Ich hab mich riesig gefreut. Ein richtig schönes Lebenszeichen von Beyond Good and Evil in der 20th Anniversary Edition, die erschienen ist. Zwar noch nicht physisch, ne? Ich glaube, es ist nur digital, aber es ist eine Riesensache, weil ich mich total freue, das mal wieder zu sehen. Ich finde die HD-Version, die es damals auf der 360 gab, total geil. Da gibt es jetzt noch eine Zusatzmission oder so, die auch irgendwie so eine kleine Brücke schlagen soll zu Teil 2. Und ich behaupte immer noch, entweder ist das ist eingestampft oder sie beharren ja darauf, wir arbeiten dran. Aber wenn sie das
bestätigt, machen, dass sie noch dran sind.
Habe ich auch gelesen.
Sind, das habe ich ja gesagt. Also ich glaube, also wenn sie das schon so sagen mit dieser 20th Anniversary Edition, glaube ich, haben sie das Spiel komplett umgekrempelt. Live-Service ist weg und das Ding könnte vielleicht sogar ein richtiges Beyond Good and Evil 2 sein.
Das wäre geil. Also nochmal klar, die physische Version kommt bei Limited Run Games. Ist nur eine Frage der Zeit. Juli. Haben sie auf ihrem Showcase für die E3 gezeigt. Da freue ich mich mega drauf. Kaufe ich mir. Und ja, Beyond Good and Evil ist mega geil. Ich liebe das Spiel. Richtig, richtig toll. Und ich würde es extrem feiern, falls es da wirklich der zweite Teil nochmal ummoduliert wird und wir da doch ein richtiges Singleplayer-Abenteuer bekommen. Und man darf ja nicht vergessen, ich will jetzt nicht spoilern, aber Teil 1 endet auf einem Cliffhanger. Und wenn die jetzt einfach, das muss dann irgendwie auch mal aufgelöst werden und wie es weitergeht. Und ich, ja, das wäre schon geil.
Mach da bitte keinen. Ich hab's noch nicht gespielt.
Du hast noch nie Beyond
Good and Evil. Oh, es ist so ein gutes Spiel. Alter. Du wirst es lieben.
Ich hab's auf dem GameCube hier und ich hab's auch auf der Xbox 360 auf Disc hier, aber jetzt warte ich auf meine physische Version von Limited Run. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt bei der Switch zugreife oder bei der PS5.
Es ist wirklich so, das ist so diese Phase, wo Ubisoft am stärksten jemals war für mich. Also Prince of Persia, Sands of Time, Beyond Good and Evil und so weiter. Das Splinter Cell, das war so geile Zeit einfach von denen. Ja. Wirklich toll.
Aber es waren auch leicht Anfänge von dem zu erkennen, was später mal wurde, weil es folgten dann ja 3 Present Prince of Persias in 3-4 Jahren, es folgten 4 Splinter Cells in 3-4 Jahren. Dieses jährliche Update ging schon damals los. Und ja, auch wenn es dann nochmal ein eigene Games waren, aber trotzdem, damals war es noch irgendwie richtig geil. Apropos richtig geil. Wisst ihr, was heute vor 25 Jahren erschienen ist?
Nein.
Welches Spiel? Dino Crisis. Heute ist heute ist der Geburtstag von. Ich
spiel's auf den Tweet an.
Yes. Genau. Heute ist der Release Day vor 25 Jahren von Dino Crisis. Ein geiles Spiel von Capcom. Ein Resident Evil Klon, sage ich mal, mit Dinosauriern. Ein Survival Horror Spiel, das ich sehr, sehr mag. Und heute ist, glaube ich, auch eine Capcom Präsentation noch irgendwie, ne?
Oder oh, das wäre so ein geiles Ding, wenn sie nur so alle 3 Teile irgendwie, den dritten werden sie wahrscheinlich irgendwie unter den Teppich kehren. Aber das wäre so ein geiles Lebenszeichen.
Ja. Andi, weißt du da was wegen der E3 Showcase Capcom Next oder
keine
so?
Keine Ahnung.
Ist das heute Morgen? Also heute ist der 1.7. Wir nehmen gerade montags auf, falls ihr euch wundert. Ich guck mal kurz. Vielleicht wisst ihr schon mehr als wir.
Was würdet ihr mehr feiern? Würdet ihr erstmal eine HD Collection der Trilogie und dann quasi einen 4. Teil feiern? Oder würdet ihr ein komplettes Remake vom 1. Teil feiern? Oder würdet ihr feiern, wenn Capcom jetzt ein vollwertiges Reboot ankündigt, was nichts mehr mit der Reihe zu tun hätte, außer die Hauptcharaktere?
Massively Multiplayer.
Das hatten wir ja schon mit Exo Primal.
Ja, stimmt. Ich glaube, ich würde ich habe wirklich jetzt vor kurzem erst ersten nochmal gespielt, den zweiten zum ersten Mal nachgeholt. Für mich wäre ein Remake des ersten Teils im Resident Evil Stil wirklich absolut fantastisch. Ich weiß zwar nicht, ob das mit Dinosauriern so geil hinkommt.
Das wäre mega, das kommt mega geil hin.
Ich finde das einfach super. Ich finde, das ist so eine tolle Reihe und daraus hätte man so viel machen können eigentlich, aber irgendwie wollten sie nicht zu sehr Resident Evil sein, glaube ich. Das hat man im zweiten Teil schon gemerkt und ja, da wussten sie nicht mehr wohin.
Ja, der dritte wird ja richtig absurd mit, den habe ich auch mal gezockt, Weltraum. Mit Dinos im Space und so. Alter Schwede, aber der,
alles, ne?
Ja. Schließe mich aber Matthias an. Also ich glaube, eine Trilogie einfach als Remaster hinzumachen, wie jetzt Tomb Raider das gerade gemacht hat, ist jetzt nichts, um die Marke wiederzubeleben. Weil man muss sagen, es ist jetzt nicht die größte Marke gewesen. Klar, wir kennen die so alle, aber es ist jetzt auch nie so dieses Triple-A-Mega-Franchise gewesen. Ja. Es war schon immer eher ein Liebhaberding, würde ich fast sagen, auch wenn es in der PlayStation 1 schon ein bisschen bekannter war. Dementsprechend musst du das Ganze rebooten mit einem Remake des ersten Teils und den halt in der RE-Engine, mit der halt Resident Evil Remakes gemacht wurden, meinetwegen in First Person oder halt auch in Third Person. Richtig geil mit Dinosauriern. Grundgerüst, wie gesagt, vom ersten, aber ein bisschen modernisieren. Der hat ein bisschen viel Backtracking. Und das ein oder andere Rätsel muss man vielleicht neu machen. Aber im Grunde ist das immer noch ein mega geiles Game. Und,
Weißt du, was mich wundert? Also, was mich wundert ist, Capcom hatte vor 5 Jahren oder so oder länger den Versuch gestartet, nenne ich jetzt das mal, ich weiß es nicht, mit Onimusha mal wieder was
Danke,
zu machen.
Danke, das wollte ich auch gerade sagen.
Ja, dann kannst du gleich einsteigen, weil da gab es dann ein Remastered von Onimusha Warlords, dem ersten Teil. Genau. Aber danach war kam nichts mehr.
Ich kann dir auch sagen, warum, weil das Remaster sich katastrophal verkauft hat. Keiner gekauft, wollte keiner haben.
Ja, schade. Aber warum lag das? Zum einen, die physische Version kam nur in Amerika raus.
Korrekt. Und in Japan, ja.
Und in Japan, aber nicht bei uns im Westen. Also es fällt ja schon mal ein großer Teil der Spielerschaft weg, die das vielleicht auch... Und das war vor 7-8 Jahren. Da war der physische Markt noch wichtiger als heute auch noch. Ne? Und ja gut, Onimusha ist ja noch mal eine Stufe nischiger als Dino Crisis, würde ich fast sagen. Ne?
Nee, oder? Also Onimusha hat 4 Teile.
Bei uns schon. Ich habe mir vor kurzem sogar eine Doku mal dazu angeguckt. Da hat ein amerikanischer YouTube-Kollege das sehr, sehr ausführlich dargestellt. Und Onimusha genoss vor allem in Japan damals der absoluten Kultstatus. Das ist ja gefeiert worden ohne Ende. Und bei uns wurde es kaum verkauft.
Ja.
Also Capcom hat Onimusha bei uns fast nicht zum Erfolg gebracht und losbekommen, weil es hierzulande mit der Sengoku-Ära und Samurai und so weiter nie so anknüpfen konnte an andere Spiele.
Deswegen haben sie vielleicht auch Jean Reno mit reingezogen als Schauspieler, da so ein bisschen den Westen mit anzusprechen. Ne?
Mhm, ja, das stimmt. Geile Idee auf jeden Fall.
Ja, ey. Ich muss sagen, ich kannte natürlich Onimusha. Ich habe mir das ein, zwei Mal damals aus der Videothek ausgeliehen. Ich habe es aber nie gespielt. Ich habe es erst durchs Remaster das erste Mal durchgespielt und ich fand es absolut geil. Ich fand es richtig geil. Richtig geiles Spiel. Außer das eine Schieberätsel, das ist zum Kotzen, das ist die Hölle.
Ja, wir haben bei Onimusha damals aber auch so ein bisschen die Fanbase verärgert. Das habe ich damals aktiv noch mitbekommen, weil die ja mit Onimusha 4, ich weiß nicht mehr, wie der Untertitel
des Spiels ist. Dawn of irgendwas.
Dawn of irgendwas, genau. Haben die ja die Formel auch komplett umgekrempelt. Die haben daraus ja so ein 3D-Action-Hack'n'Slay gemacht mit frei bewegbarer Kamera, neuer Engine, vier spielbaren Charakteren. Das lief auf zwei CDs und so weiter. Richtig episch. Und das wollte auf einmal keiner mehr haben, weil die eben zu weit von dieser Formel abgewichen sind mit diesen statischen Kameraperspektiven.
Da haben wir es wieder, so. Ne?
Ja, eben. Aber, ne? Und seitdem ist das Ding halt tot.
Es gab auch noch Onimusha Blade Warriors, das war ein Smash Brothers Klon. Komm. Und Onimusha Tactics, was sehr, sehr viele Fans hat übrigens.
Genau, das war
GBA, Taktik.
Das war quasi so. Final Fantasy Tactics im Onimusha Gewand.
Ja.
Das ist okay, das ist cool.
Ja. Apropos, es gibt ja auch noch weitere Serien von Capcom, die einfach so in unserer Welt eigentlich total geil waren, in unserer Jugend, und auf einmal tot waren. Zum Beispiel auch Breath of Fire.
Oh ja.
Ja, stimmt. Habe ich aber nie gespielt. Da bin ich komplett raus.
Ich habe den vierten mal angezockt. Ich habe mal den vierten angezockt. Ich möchte da unbedingt auch noch mal den dritten und den vierten komplett durchspielen. Aber das, und ich habe auch den auf der PS2 gezockt. Dragon Quarter, der war ja so ein bisschen andersartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Teil 6 kam da ja nur noch auf iOS raus, also Handy. Und seitdem, ich weiß es nicht, warum man die Serie einfach so nie wieder neu versucht hat, wiederzubeleben. Weißt du? Das ist ja der PlayStation 2 Teil, der letzte Hauptteil. Ist 20 Jahre her, dass man dann nicht mal irgendwie in den letzten drei Konsolengenerationen irgendwas mit diesem Franchise gemacht hat. Habt ihr die Umfrage letztens gesehen, die Ubisoft gestellt hat bei seinen Fans? Da gab es irgendwie eine Umfrage, die Ubisoft gestellt hat, wo man teilnehmen konnte. Und welches unser Franchise oder so findet ihr am geilsten? Und da war natürlich Resident Evil auf Platz 1 und so weiter, Monster Hunter auf 2. Aber halt Ubisoft? Irgendwie auch in der Capcom, sorry, hab ich Ubisoft gesagt? Capcom hat noch, so diese Capcom-Umfrage hatte irgendwie ihre Spieler gefragt. Und da war auf jeden Fall, ich weiß nicht, welchen Platz Breath of Fire hatte, aber auf jeden Fall in Platz 7, 8 oder so, in den Top 10. Ne? Da waren sie, da frage ich mich dann auch, ey, wenn die Leute das immer noch feiern, mach doch mal was damit. Dino Crisis war natürlich auch irgendwie vorne mit dabei. Na, so viele brache Franchise, wo ich einfach nicht verstehe, warum man den nicht zumindest eine kleine Chance nochmal wieder gibt. Irgendwie, ne, jetzt zum Beispiel bei Sony gerade, Sly Cooper. Ich habe gehört, auf der PlayStation 5 ist das ja gerade als PlayStation 2 Emulationsgame dabei. Mhm. Es ist wohl ein riesiger Erfolg. Das ist das meistgespielte PlayStation Plus Spiel, was sie je hatten oder so.
So reicht ja auch nichts.
Ja, trotzdem. Es zeigt doch trotzdem irgendwie.
Ja, natürlich, weil einfach auch Sly Cooper auch schon einfach seitdem nicht mehr auf wieder.
Genau,
auf
PS4 aber Sly und Cooper ist doch eine Fahrwasser. Wie Dino Crisis ist doch ein Fahrwasser wie Breath of Fire. Ja. Das sind doch alles die gleichen, ne? Mach doch mal was mit denen, ey.
Alles
die gleichen Spieler, ne? Retro-Leute halt, die zocken all so was.
Ich meine, ja, andere kriegen das ja auch hin. Square Enix ist der Paradebeispiel mit den ganzen Dragon Quest-Teilen und hast nicht gesehen.
Haben wir letztes Mal erst drüber geredet. Sollten wir mal drüber reden, dass es ein Chrono Trigger Remake geben sollte? Andi, warum geht das nicht?
Nein.
Erzähl doch mal.
Nein.
Stimmt. Die Geschichte habe ich heute erst gehört.
Aber wusstet ihr jetzt mal, vielleicht nochmal ganz kurz, es gab einen Spin-Off von Dino Crisis auf der PS2.
Ja, ein Lightgun-Shooter sozusagen. Dino Stalker. Genau.
Deine Stalker.
Genau. Ja. Den fand ich nicht so geil, den habe ich wieder
verkauft. Also so tot ist die Reihe nicht.
Ja, das ist auch 20 Jahre her. Andi, ey.
Also so tot ist die Reihe nicht. Ist auch ein gutes, guter Twitter-Satz.
Ja, apropos tot, wollen wir mal Rüdiger, nicht Rüdiger.
Nein, du immer unter den Rüdiger.
Ein Kunibert spielen.
Sorry, aber das hat das jetzt, das hat jetzt aber auch erst jetzt angefangen. Das hast du sonst nie verwechselt. Jetzt plötzlich
ich weiß, kommt ein Name. Das ist ganz komisch. Ich habe das vorhin schon bei WhatsApp mehrfach so genannt.
Ja, die ganzen Abends.
Wo wir nämlich also schon bei vergessenen Spielen sind. Ich habe heute, weil wir keine Kunibert Vorschlag bekommen haben bei uns auf Discord, was ein bisschen schade ist. Vielleicht da der Reminder nochmal an alle, die gerade zuhören. Habe ich mich hingesetzt und habe mal ein bisschen überlegt, was man machen könnte. Und ich habe da eine, wie ich finde, ganz nette Idee rausbekommen.
Kunibert, Kunibert, oh Kunibert.
Ich frage euch jetzt, oder ich sage euch jetzt, 5 Sidekicks und ihr rankt die.
Das ist ein schönes Thema. Das ist ein schönes Thema.
Okay. Machen wir.
Okay, so, das können wir.
Pass mal auf, es geht los, ganz klassisch mit Diddy Kong.
Ja, das ist schon ein ikonischer Sidekick.
Ja.
Aber halt auch nicht so ein AAA-Sidekick, oder? Er ist nie so in erster Reihe von den Sidekicks, oder? Ist er das?
Eigentlich muss man sagen, was ich bei Donkey Kong nie verstanden habe. Für mich ist immer Donkey Kong, dann kommt Diddy Kong. Aber eigentlich hat Donkey Kong ein Spiel, dann kommt Diddy Kong hat sein Spiel und Dixie Kong hat ihr Spiel. Ne? So.
Und nicht nur das, Diddy Kong hat auch noch Diddy Kong Racing. Der hat ein eigenes Rennspiel.
Ja, eben. Ja, gut, Donkey Kong ist jetzt nicht zu beachten. Der hat auch schon ein paar eigene.
Ja, aber ja, okay.
Er ist schon echt witzig. Ich finde seine, bei Smash finde ich seine Nusskanone irgendwie lustig und dass er halt so fliegen kann mit seinem komischen Jetpack, finde ich schon cool. Also er hat schon so auch so Maskottchen-Charakter. Also ich finde, der ist schon cool.
Ich finde ihn auch cool. Wäre jetzt ein guter, wollen wir ihn auf die 2 packen oder erstmal zentral in die 3?
Ich werde jetzt auch überlegen. Was machen wir, 3 oder 2?
Es gibt zu viele krasse Sidekicks. Wir müssen ihn auf die 3, glaube ich, packen. Erstmal so ein bisschen ruhig halten. Ja,
dann machen, genau, dann machen wir 3.
Ja, ihr wisst ja, ich habe nur 5 Slots frei. Ne? Also ich notiere mir hier die 3, ja?
Ja, wir machen die 3. Ja, okay, log ein. So.
Cortana, Halo.
Ja, siehst du, es war doch klar, dass da sowas kommt. Cortana ist auf jeden Fall ikonischer, würde ich sagen, als Didi, oder?
Boah, das... Keine meine, Ahnung.
Die hat es in Windows geschafft. Sie ist die Hilfe bei Windows, ne?
Also sie ist definitiv auch ein richtiger Charakter. Ne? Sie hat eine eigene Story und so. Und ich finde auch, sie fehlt. Ich finde, sie fehlt in den neueren Teilen. So, ne, also die ist nicht mehr so. Also,
so präsent, meinst du?
Ja, sie ist nicht so präsent. Sie ist auch nicht mehr so, ja, die hat einfach nicht mehr
dieses Gespann. Das war halt deine Stimme im Ohr, ne? So.
Ja, ich fand, sie war auch wichtig. Ja, sie war mit Master Chief das.
Ja, ich fand halt. Alles, was man von Teil 5 in Teil 6 mit ihr gemacht hat, total kacke. Aber sie ist, also das ändert ja nichts an ihrem Status.
Sagen wir sie auf die 2 maximal, also 1 noch nicht.
Nee, 1 würde ich sie jetzt auch nicht packen, aber auf die 2.
Also höher als Diddy Kong, oder?
Ja, oder? Wolltest du nicht sagen?
Also ich persönlich ich finde sie schon sehr, sehr cool.
Also man muss doch sagen, Diddy Kong, also sagen wir es mal so, Cortana ist für Xbox deutlich bedeutender als Diddy Kong für Nintendo.
Ja, das stimmt.
Ne, das ist das wichtigste Sidekick für Xbox. Ich glaube, mir fällt keiner ein, der jetzt Xbox-spezifisch wichtiger wäre, welcher Sidekick.
Nee. Sie dementsprechend. Hat ein cooles Design. Design,
finde ich. Also, ja, wie gesagt, und sie hat es weit gebracht. Sie ist doch da irgendwie die Hilfe bei.
Aber sie hat kein eigenes Spiel.
Oh, das kommt bestimmt noch. Das Cortana-Spin, ne? Ein Live-Service online. Crazy Taxi Klo. So, nee,
also,
Platz 2.
Machen wir jetzt 2, ja, okay.
Okay. Atreus, God of War 2018.
Oh, ja. Ist cool, aber hat nur 2 Games, also von daher.
Ja, es ist, also ich mag ihn sehr, sehr gerne. Er wird auch manchmal sehr gehatet, weil er halt einfach noch ein Kind ist, so, ja, so ein Bengel ist, der noch viel lernen muss und so, alter fucking, sein Vater ist Kratos, was erwartet ihr?
Ja, ich würde ihn 4 oder so. Also
ja, ich würde ihn, aber er hat aber keinen Kultstatus, er wird niemals irgendwie so Maskottchen sein oder so.
Obwohl, vielleicht, kriegt er noch ein eigenes Game? Also, wir haben ja, ich weiß nicht.
Das kann schon sein in 30 Jahren, da ist ja in 10 Jahren auf jeden Fall.
Also, ich würde, fangen wir eine 4 oder 5? Es kommt bestimmt noch ein Crap-Charakter.
Überlegt das euch gut.
Also ich weiß nicht, ich hätte jetzt, ich nehme jetzt, ich weiß nicht. Er ist schon ein cooler Sidekick, er hilft, er ist auch irgendwo, hat eine Story, aber er wird...
Er ist erstens nur in zwei Games und das auch erst seit 2018. Das ist ja, da fehlt noch so ein bisschen die Legacy. Also um mal den Rüdiger-Schnitt wieder reinzuziehen. weiß ich nicht.
Ja, dann machen wir auf die 5.
Auf die 5?
Lass mal einfach Risiko machen, machen wir auf die 5.
Risiko auf die 5, wir machen Risiko auf die 5, okay.
Atreus auf die 5. Dexter.
Siehst du?
Also Dexter ist cooler.
Ja. Für die 1, also wenn ich jetzt, wenn wir jetzt nämlich wenn wir jetzt Atreus auf die 4 gepackt hätten, hätten wir Dexter nur 1 oder 5 packen können. Und 5 hätte ich ihn auf keinen Fall setzen wollen.
Oder, aber glaubst du, ich weiß aber nicht, ich weiß nicht, was jetzt auf die 1 kommen wird. Ja,
Luigi.
Wird.
Es kommt Luigi.
Alter, ich weiß nicht, ob Andi so gnädig ist.
Bis jetzt war
also Dexter, also pass auf, Dexter ist ein wirklich, für mich ist es ein richtiges Sidekick. Ja. Er ist da, er stiehlt auch die Show, er ist aber auch irgendwo eine Hilfe. Also es macht Spaß, ihn zu sehen und er ist auch wirklich in dem Jack and Dexter Universum, finde ich, besser als Sidekick als zum Beispiel Clank. Ne, was weiß ich. Doch, ich finde
Dexter. Clank hat zumindest spielerisch immer seine eigenen Parts in den ganzen Games.
Ja, aber
Games.
Die sind aber auch nicht so geil.
Nee, ja, kommt drauf an, aufs Game, muss man sagen. Ja. Auf dem Teil. Und Dexter hat natürlich sein eigenes Game, Dexter. Da habe ich letztens übrigens auch auf PlayStation Plus mal reingezockt. Das hatte Andi ja sehr empfohlen.
Ja, ist auch ein gutes Spiel.
Von daher. Aber du hast was zu machen. 1 oder 5 ist halt super Kontrast, ne? Willst du ihn auf die 1 packen? 4, okay. Willst du ihn auf die, willst du ihn auf die 1 packen? Selbst 4 ist. Was hatten wir auf 3?
3
hatten wir. Didi. Ich hätte ihn jetzt wahrscheinlich, wenn ich freie Wahl hätte, vor Didi platziert.
Ich hätte ihn auch vor Didi platziert, aber das Problem ist.
Vor Cortana ist schon wieder eine andere Hausnummer.
Ne? Doch, also ich, das ist ja schwierig, okay. Aber komm, lassen Sie schwer vergleichen, aber ich glaube, wir machen keinen Fehler mit der 1.
Du willst Dexter auf die 1 packen?
Ich glaube,
haben wir Luigi auf der 5.
Der hat jetzt irgendwie
Tails oder so. Ich bin bei dir, alles klar. Dexter auf die 1.
Okay. Dexter auf die 1, okay. So, dann bleibt nur noch Platz 4. Und Platz 4 ist auf meiner Liste dann Kazooie.
Ja, okay.
Finde ich okay.
Perfekt, gelöst war wieder.
Habt ihr dieses Mal Glück gehabt, ja.
Stell dir mal vor, das ist Kazooie. Kazooie ist cool, aber das ist jetzt kein cool. Eins.
Hat leider zu wenig Charakter, also durch seine...
Was? Die hat doch gar nicht so wenig Charakter, Kazooie.
Ja, durch die, also ich finde schon.
Die zynische, ikonische, immer beleidigende.
Ja, okay, aber das kommt halt nicht so cool rüber, weil die anderen reden halt. Die ist nicht gevoice-acted, deswegen, so meine ich das eher.
Okay.
Das ist ein... Aber ja, Kazooie ist cool.
Hättest du, also findest du Diddy Kong besser als Kazooie, Andy?
Ich hätte Kazooie vor Diddy gerankt.
Nee.
Uiuiui.
Weil sie einfach mehr Charakter hat. Diddy Kong ist halt Player 2.
Nee, Diddy Kong hat auch alleine, Diddy Kong Racing ist einer der geilsten Kart-Racer überhaupt, finde ich. Da ist auch manchmal Hauptcharakter. Und ja, in Diddy Kong, in der Country-Serie, da ist er nur Player 2 gegebenenfalls, beziehungsweise in Teil 2 ist er der Main-Character.
Ja, aber bei Diddy Kong Racing hast du Banjo, du hast Konka, ne? Das sind ja auch
schwierige. Ja, aber das ist nicht der Konka. Das ist noch
Diddy's Conquest, Leute. Was ist los mit euch? Allein schon das ist schon.
Nicht mein Lieblingsspiel.
Es ist aber ein sehr, sehr gutes Jump-and-Run-Spiel.
Mit einem der besten Videospiel-Soundtracks aller Zeiten. Ikonisch. Aber wir schweifen wieder ab.
Ikonisch. Aber gut, der Kunibert hat Spaß gemacht. Also ich glaube, wir haben ihn ganz gut gelöst. Also mein Kunibert, wer ausschließlich mit Qualität gespickt war, ist ja auch mal sehr denn unerwartet für uns. Hätte ja noch irgendwie. Was wäre denn ein crappiger Sidekick gewesen, wo man gleich jeder gesagt hätte, 5?
Du, ich habe überlegt, mir ist keiner.
Was so ist ein richtig scheiß Sidekick, wo ihr sagt, Alter, nerviges Partymitglied, nerviger Sidekick. Und das war zu viel habt ihr da?
Laylee vielleicht, also von Ukulele oder so. Ich weiß, ich mag die beide nicht irgendwie. nerviger Sidekick.
Nerviger oder auch ein nerviges Gruppenmitglied.
Oder schlecht getroffen. Ich persönlich, gibt's keinen Sidekick,
alle, von Gott. Alle Chibi, kinderartigen Partymitglieder in jeglichem JRPG würde ich da
sagen. Ja, also Final Fantasy 13 Hope konnte ich.
Oh,
ich
ja,
bin so ausgerastet
ja,
bei dem
ja,
Kerl.
Ja, ja. Unter anderem.
Zum Beispiel. Genau. Ja, also solche, ich mag die auch nicht, aber ich Also ich finde immer noch, den geilsten Gag hat sich Gothic erlaubt. Da haben sie dir einen NPC an die Seite gestellt, der dir so unendlich auf die Nerven geht. Der verfolgt dich, der redet dich immer an, wenn du es nicht brauchst und so. Und dass du den einfach nur schlägst. Das ist so cool. Das ist so cool.
Ach Gott, da kommt eigentlich das Remake.
Ja, ich habe mir jetzt auch die Switch-Version mal geholt, die beiden.
Oh ja, die gibt es jetzt übrigens auch ganz normal im Einzelhandel, ja.
Ich habe zwei Fragen.
Oh, ich weiß nicht. Na gut, erzähl erst mal.
Nee, du willst jetzt noch, bevor wir die Fragen machen, willst du noch was loswerden?
Ich wollte noch einen nervigen Sidekick sagen, aber ich habe letztens The Bouncer ja nochmal gezeigt und da war diese komische Frau, die man retten muss. Das ist wirklich eine der schlimmsten Frauen in Videospielen, weil die ganze Zeit wirklich aktiv vor dein Schussfeld läuft und dich nervt. Und ich habe aber ihren Namen vergessen, deswegen kann ich sie jetzt hier nicht namentlich nennen. Naja.
Kann man nicht auch irgendwie bei Zelda viele Sidekicks nennen? Also
Navi. Navi, ja.
Oder Fi von Skyward Sword, die war auch immer sehr unbeliebt. Fi ist noch schlimmer. Mhm. Ja. Okay, ich hätte nämlich hier zwei Fragen, die mir jetzt noch so, an die ich mich noch erinnern kann. Denn es ist ja auch immer so ein bisschen schwierig, weil die Sachen so weit zurückliegen. Die eine Frage, die kommt von Cyberton22. Ich lese mal die Nachricht vor, da werden sich die Fragen wahrscheinlich dann so herauslesen. Hallo lieber Yetivin und liebe Controller-Poesie-Jungs, ich freue mich immer wieder auf eure neue Folge und liebe eure Stammtisch-Atmosphäre, bitte weiter so. Vielen Dank. Ich hoffe, ich bin hier richtig mit den Fragen. Ihr seid an sich ja große RPG-JRPG-Fans. Hat einer von euch jemals den Sprung zu Final Fantasy XIV geschafft? Metacritic und Fans gleichermaßen loben den Teil in den Himmel und gerade in puncto Story. Glaub, Endwalker hat den höchsten Wert aller FF-Spiele und mit dem letzten Patch ist die komplette Haupthandlung, Ausnahme der 25er Raids, komplett solo bestreitbar. Jeden Story-Dungeon kann man mit NPC machen, wäre das nicht was für euch? Nun steht ja auch das neue Add-on an und ihr könnt die gesamte 10-jährige Story quasi am Stück und solo spielen. Wollt ihr einfach mal fragen? Und den letzten Rest kann ich nicht mehr lesen, weil da ist mein Screenshot weg. Also Final Fantasy 14. Ich glaube, da haben wir ganz kurz drüber gesprochen. Du, Jansel, hast erzählt, würde dich jucken, aber irgendwie doch nicht.
Es ist bestimmt cool. Ich glaube auch, dass es eine gute Story ist. Aber die Art halt oder die Struktur, wie sie erzählt wird in einem MMO, für das ich hunderte von Stunden am Monitor kleben muss, nur um dann vielleicht insgesamt 20 Stunden tolle Story zu erleben, das ist es mir einfach nicht wert. Da kann die Story noch so gut sein. Das ist einfach nicht meine Art von Spiel heutzutage. Das kann ich, deswegen fällt das einfach komplett für mich weg. Das kann ich einfach nicht machen. Und da habe ich dann auch kein Interesse dran. Das ist also, MMO ist einfach nicht mehr meine Welt. Und da kann mir auch keiner erzählen, ja, du kannst du solo oder das geht auch schneller. Nein, du wirst da trotzdem hunderte von Stunden und wenn nicht zig Stunden dran setzen, um irgendeinen Charakter auf das entsprechende Level hochzusetzen, deswegen fällt das für mich komplett weg und dementsprechend besteht da null Interesse. Und es gehört für mich dementsprechend auch nicht zu den richtigen Final Fantasy Stories oder Games oder so. Es ist cool für die Leute, die es haben. Ich will denen auch nichts wegnehmen, aber das ist für mich halt irrelevant.
Ja, so ähnlich sehe ich das auch. Bei mir kommt eben noch dann der Faktor, dass man das ja auch monatlich bezahlen muss. Und das wäre für mich halt einfach nur ein monetäres Grab, weil ich dann monatlich bezahlen würde und wahrscheinlich nicht die Zeit finden würde, das mal vernünftig zu spielen. Und das wäre ein Minusgeschäft irgendwie. Deshalb habe ich da auch mich nie so wirklich mit beschäftigt. Wenn Square Enix irgendwann mal auf die Idee kommt und sagt, so, wir kapseln diese Story mal als Story-Mode aus und bringen den mal separat als normales Spiel zu einem normalen Verkaufspreis, dann würde ich sofort machen, wahrscheinlich, aber so in Online-Format mit monatlichem Grundpreis und so und diesen ganzen hunderten Stunden an Spiel bin ich zu alt für, ehrlich gesagt, und habe viel zu wenig Zeit.
Ich finde ja auch, also das höre ich ja sehr, sehr häufig, dass die Story mal erlebbar wäre. Das hätte ich richtig Bock, muss ich wirklich sagen. Auch jedes Add-on, das dazugekommen ist, auch so diese Nier-Dungeons sollen ja richtig geil sein bei Final Fantasy 14.
Cool.
Aber das Problem ist, dass du halt trotzdem so das Gefühl hast, du spielst hier gerade ein MMO und dann gehst du in einen Raid und dann hast du auch, ich gucke mir dann manchmal so im Streams oder so mal FF14 an und das sieht halt einfach original aus wie WoW mit einer Leiste, mit tausenden von Attacken und so. Nee, das ist einfach nicht mehr meine Art von Spiel. Dann mach das als Anime oder als Serie oder vielleicht, wie der Andi schon sagt, das wäre natürlich dann perfekt als wirkliches Singleplayer-Abenteuer irgendwie kompakt gemacht. aber ich habe auch keinen Bock mehr, irgendwie so Fetch-Quests zu machen in solchen Spielen. Die sind, das nervt mich dann. Es ist gar kein Disrespect, aber ne.
Ist genau das gleiche 2011 oder so mit Knights of the Old Republic, dieses Star Wars MMO. Das habe ich damals auch gezockt und das war damals auch genau dieses gleiche Headline. Leute, das ist von BioWare, das ist Story technisch auf einem ganz anderen Niveau als WoW. Da erlebt ihr richtig was Krasses. Zockt das mal. Das ist halt eine mega geile Story. Ich kann mich an nichts mehr davon erinnern und ich habe es wirklich lang gespielt. Im Endeffekt habe ich aber auch wieder nur PvP nachher gespielt, weil die Story mich überhaupt nicht gecatcht hat.
Sorry, da muss ich auch nochmal sagen, weil das finde ich auch immer so spannend, weil so ein MMO, da spielst du jetzt nicht irgendwie mal 50 Stunden, sondern eben 500 Stunden, sag ich mal, ne, so gefühlt. Ja. Und in dieser ganzen Zeit soll ich eine Story verfolgen und alles behalten, was da passiert ist. Das wundert mich, dass das wirklich anscheinend so gut ist bei diesem Final Fantasy XIV, dass da alle das mega feiern, die Story. Die muss ja richtig geil sein, ne? Weil das muss ja dann schon irgendwie dich an der Stange halten.
Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht braucht man da auch so viel Grundwissen und Lore, damit das auch irgendwann wirkt, weißt du? Das muss dann ja irgendwie aufeinander immer aufbauen und aufbauen und aufbauen. Klar hat das dann einen gewissen Impact, wenn irgendwann mal irgendwas passiert, was sich auf Jahrzehnte aufgebaut hat, weil das Spiel ist ja auch schon, muss man sagen, 10 Jahre alt, ne? Aber fehlt mir einfach die Zeit.
Also ich glaube, vielleicht im Alter so, wenn ich nicht mehr so viel spielen kann oder so und ich so diese Reaktionszeit habe, man weiß nicht, vielleicht haben wir später nur noch so krasse harte, skillbasierte From-Software-Spiele oder sowas, ne? Dann kann ich mir vorstellen, dann verbringe ich meine Zeit dann auch als Rentner in so einem FF14. Was aber auch ziemlich weird ist, wenn ich dann irgendwie Leute anschreibe, die dann minderjährig sind, weiß ich, keine Ahnung.
Ja, aber dann guck auf deinen Backlog mit den ganzen Breath of Fires und Onimushas und Dino Crisis, die da liegen.
Ja, das, dann, ja, hast recht. Ne?
Schwierig.
Hast recht. Dann lieber sowas. Aber vielleicht bin ich dann alleine, weißt du, so in meinem Pflegeheim, wenn ich den Boot noch bezahlen kann. Und dann connecte ich dann mit anderen oder so, keine Ahnung. Wer weiß ja, was in Zukunft passiert.
Also schön bei Patreon mal reinschauen, damit Matthias
ja eben, damit ich mein Zimmer krieg. So, also.
Ja.
Ich habe noch eine andere Frage. Ja. Ich habe eine andere Frage. Ja. Die kommt nämlich von Maximilian. Nennen wir ihn einfach Max. Er fragt nämlich: Hallo ihr drei. Zuallererst möchte ich mich bei euch allen herzlich für euren Content, der mich seit bereits 4 Jahren auf YouTube jede Woche begeistert und meine Leidenschaft für Games erst richtig entfacht hat, bedanken. Das ist immer schön, ne? Ist immer schön, wenn man sowas liest. Außerdem hätte ich 2 Fragen, die mich brennend interessieren. Erstens, wann findet ihr für gewöhnlich neben Familie, Freunde, Job und anderen Hobbys die Zeit zum Zocken? Selbst ich muss mit 19 Jahren neben Ausbildung und dem ganzen Rest inzwischen echt kämpfen, mit dem Zocken noch hinterherzukommen. Ich frage mich, haben wir die Frage schon mal gehabt? Ich bin mir gar nicht sicher. Nee.
Ich habe die schon 100 Mal beantwortet, glaube ich.
Aber ich bin mir nicht sicher. Am 14.06. wurde die Frage gestellt. Da hatten wir, glaube ich, keine Folge. Nee, ja, also,
alles gut.
Ja, wie kommen wir denn zum Zocken neben unseren Hobbys?
Ja. Also jetzt ist eigentlich meine Zockzeit gerade so, ne? Meine Frau geht da immer eigentlich ein bisschen früher schlafen als ich. Die ist meistens um 9:30 fertig und dann schlägt meine Stunde sozusagen. Natürlich auch nochmal so zwischendurch irgendwie mal am Wochenende oder was weiß ich, wenn man mal einen Nachmittag hat oder so, ne? Aber meistens ist es halt die Zeit, die ich halt dann, die Freizeit, die ich halt habe, die ich dafür nutze. Und klar, es wird mit dem Alter immer schwerer, muss ich das schon einteilen. Und du hattest auch letztes Jahr gerade wieder drüber geredet, dass es für dich auch immer schwerer wird, überhaupt diese Stunde, die man hat, die Zeit, die man hat, dann auch wirklich noch fürs Zocken zu benutzen, ne?
Ja, es kommen so Sachen hinzu, wie man altert, also man wird müde, man hat super andere Dinge im Kopf. Und ich muss auch sagen, was mir sehr oft schwerfällt, ist, mich lange zu konzentrieren, ja, würde man fast schon so sagen. Also so wirklich, manchmal habe ich das Gefühl so, boah, ich habe heute richtig viel gespielt und dabei war es nur gerade mal eine Stunde. Also ich kann mir gar nicht mehr daran erinnern, wann ich mal wirklich so richtig lange ausgiebig gespielt habe, ohne auch so wirklich den Kopf mit anderen Sachen zu haben, weil meistens denke ich mir, jetzt habe ich ein bisschen Freizeit, so sagen wir mal, ich habe jetzt Urlaub, ich habe sturmfrei, was auch immer, dann spiele ich und dann irgendwie nach einer Stunde denke ich mir so, ich könnte jetzt aber auch was für mein Video machen, weil wenn ich schon mal die Zeit habe, dann mache ich das und dann mache ich mehrere Dinge, mich so richtig drauf einzulassen, das fällt mir richtig schwer mittlerweile, also ich spiele immer nur noch in Häppchen.
Ja.
Andi? Kann ich eigentlich alles so bejahen, was ihr gesagt habt. Bei mir ist es halt inzwischen dort angekommen, wo ich mir die Frage stellen muss, oder will ich jetzt für YouTube was machen oder will ich die Zeit für mich nehmen und was zocken? Und diese Frage stelle ich mir halt immer häufiger, weil einfach die Zeit so stark begrenzt ist. Und man sieht es ja auch Spielewelten aktuell. Ich habe ja schon eine ganze Weile nichts mehr gemacht, weil ich einfach mehrfach die Frage mit dem Zocken beantwortet habe. Dann lege ich mich hier lieber hin und spiele ein bisschen was und tanke währenddessen auch ein bisschen Energie, die ich am Folgetag wieder brauche. Daher, ja, die Zeit wird knapper und teilweise gehst du halt ein bisschen später schlafen, wenn du ein bisschen mehr spielen willst. Ne? Es wird anstrengender mit zunehmendem Alter.
Ja. Also eigentlich muss man ja sagen, wir haben seine Frage gar nicht beantworten können, weil er wollte jetzt quasi unseren Tipp haben. Also ich kann sagen, vor 5 Jahren habe ich einfach war ich viel länger wach. Und das habe ich ausgenutzt und habe auch nicht so viel Schlaf gebraucht. Aber mittlerweile merke ich, dass jetzt geht es leider nicht mehr. Also das hat sich wirklich geändert. Und man muss einfach, also ich sag immer wieder, ich finde keine Zeit zum Zocken. Das ist Bullshit. Ihr findet immer Zeit zum Zocken, wenn ihr das wollt. Wenn ihr wirklich wollt, dann wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Da bin ich fest von überzeugt. Also wenn mir jemand sagt, man kann nicht spielen, ich glaube das nicht. Auch ich wir sind alle berufstätig und Kinder und so weiter und YouTube, wir finden auch noch Zeit zum Spielen, weil wir haben Bock drauf.
Ja,
jo. Ja, ne? Die zweite Frage, ich habe noch eine zweite Frage kommt von ihm. Was sind eure Lieblingstitel der PS4-Ära, also wir nehmen jetzt mal Xbox One auch dazu, in den Genres? Und jetzt kommen 3 Genres, wir fangen an. Survival Horror. Ich fange an.
Ja.
PS4-Ära.
Ja.
Survival Horror. Für mich das Lieblingsspiel Alien Isolation.
Okay. Dann gehe ich mit Resident Evil 7 oder 2 rein. Ich sage, 2 war schon zu krass. 2. Das war ja dann damals.
Ich Rese 7 VR.
Perfekt. Perfekt. Das ist eine gute Wahl.
Evil Within ist traurig. Dann nächstes Spiel, Lieblingstitel der PS4-Ära im Genre JRPG.
Persona 5 Royal.
Ja, für mich auch.
Oder Chained Echoes. PS4-Ära, ne? Chained Echoes kann man auch gut nehmen.
Chained Echoes?
Chained Echoes ist PS4.
Ja, ich hab's auf der Switch halt gespielt. Ne?
Ja, es ist doch die gleiche Ära, gehört auch dazu, oder?
Also, ja, aber das Chained Echoes kam doch vorletztes Jahr, das war doch schon PS5.
Es ist aber nativ nur für die PS4.
Na, komm, ich weiß, was du meinst.
Okay, ja, okay.
Vor 10 Jahren.
So okay, dann können wir aber auch Persona 5 Royal nicht nehmen. Dann können wir aber auch nur Persona 5 nehmen und nicht Persona 5 Royal.
Ja, dann nehme ich Persona 5. Ist ja egal.
Wenn es PS4-Ära sein muss oder Xbox One, dann gehe ich mit Tales of Berseria und das fand ich ganz cool.
Oder wenn Nier Automata als JRPG durchgeht, dann natürlich mit Nier Automata.
Aber da waren nicht so, wenn ich hier so drüber nachdenke, so waren dann zur PS4-Ära richtig viele geile JRPGs am Start?
Dragon Quest
XI. Du hattest Final Fantasy XV.
Final Fantasy VII Remake.
Ja, okay, ich halte ja meine Klappe. Okay, nächstes Spiel. Die letzte Sache hier. Lieblingstitel der PS4-Ära im Genre Survival.
Survival?
Ja, einfach nur Survival. So Ark, glaube ich.
Das
ist schwierig.
Kann ich nicht sagen.
Nee, das kann ist auch nicht mein Genre. Ich hasse solche Spiele.
Ja, ich hasse sowas, ja. Don't Starve, so.
Ich wollte auch Don't Starve sagen. Was anderes habe ich nicht gespielt.
Genau. Das fand ich irgendwie witzig. Hast du mal keine Alternative? Das ist nicht mein Genre. Das ist ja auch auf dem PC so ein riesen Genre, ne?
Ja, voll.
Naja, aber PC
sind ja auch... Frage, ne? Also, bevor wir jetzt irgendwie zum Schluss kommen, ich habe auch noch eine Frage.
Okay. Ja, dann bitte. Ich habe nämlich nichts mehr. Danke, Max.
Die kam über Patreon rein. The Beach hat nämlich uns eine Nachricht geschickt und ich muss mich bei The Beach entschuldigen, weil der hat die schon vor 3 Wochen gestellt und ich habe ihm gesagt, ich nehme sie mit für die nächste Aufnahme. Dann hatte ich sie beim vergangenen Mal vergessen.
Ja, so, wir haben aber die E3-Aufnahme, die E3-Folge gemacht.
Okay, dann kann es daran liegen, dass wir das nach hinten geschoben haben. So, er fragt, hi zusammen, ich hätte noch eine Frage für euren Podcast. Was haltet ihr von GOG, also GOG.com? Ich habe die Seite vor kurzem für mich entdeckt. Ich bin zwar auch leidenschaftlicher Sammler, muss aber gestehen, dass ich mittlerweile auch die DRM-freien Titel von GOG kaufe, wenn Titel nicht anders oder nur teuer verfügbar sind. Steam oder andere Stores mit Online-Zwang meide ich weiterhin. Wie ist das bei euch?
Top. Ja, ich finde GOG super. Ich habe es auch vor ein paar Jahren für mich entdeckt. Ich finde den Launcher cool. Die haben richtig geile Sales. Die bemühen sich, das ist so deren Approach, die bemühen sich halt eben diese ganzen Klassiker lauffähig zu machen. Die gehen richtig an die Firmen ran, versuchen die Codes, die Quellcodes zu beschaffen, damit die es irgendwie lauffähig machen. Allein für diesen Einsatz gönne ich jeden Erfolg, und deswegen ist für mich, das war ja Good Old Games damals, das heißt, es ist GOG, richtig, richtig toll. Also richtig geile Sache.
Good Old Games ist ja, also es ist ja auch CD-Projekt, ne? Das ist ja deren Ding, deren Business, das finde ich ganz cool, aber ja, habe ich schon ewig nicht mehr reingeguckt, ist halt PC, ne? Ist nicht meins. Ist sicherlich cool, dass die da so ein bisschen PC-Spiele hinstellen, aber auch wenn der wieder dieses Dings kommt, ist für mich auch keine Präservation, solange das nicht physisch irgendwie festgemacht ist. Ist nett, dass man da Sachen spielen kann, aber habe ich kein Interesse dran, ist nicht meine Welt. Also PC-Games, nee.
Ja, aber das, das ist nicht so. Ich finde es nicht geil, dass die so Spiele, die vor 20 Jahren
es oder
vor
30 Jahren... Es ist PC, es interessiert mich nicht.
Also, so ein Angriff.
Geiler Typ. Ich hab immer mehr Freunde.
Ja, okay. Gut. Nee, Andi, was hast du denn so
gelockt? Ja, hast du den abgeschnitten? Lass ihn auch mal.
Ich kenn's so vom Hörensagen tatsächlich. Ich bin zu wenig PC-Spieler, als dass ich da irgendwas zu sagen kann. Ich habe ja erst vor kurzem mir Steam gemacht, ja. Also von daher. Aber klar, ich find's auch cool, dass die da DRM-freie Spiele anbieten und eben sich den Aufwand machen, um da eben diese ganzen Spiele lauffähig zu bekommen. Das ist schon eine deutlich stärkere Alternative zu allen anderen Stores, die wir da draußen haben. Von daher Daumen hoch.
Ja.
Aber es ist halt PC.
Es ist PC, ja. Und ich erwische mich ja auch oft dabei, dass ich wenig PC-Spiele spiele.
Ja.
Ja. Gut, ich weiß nicht, haben wir noch irgendein Tagesthema oder wir werden jetzt...
Ja, eins hätte ich noch. Ja. Dead Rising Remaster von Capcom. Oh. Was sagt denn dazu?
Ich finde es gut, weil waren die nicht irgendwie indiziert, die Teile? Oder sind die das?
Ja, die sind bei uns gar nicht, nie offiziell erschienen, ja.
Also deswegen ist das schon mal gut.
Okay, haben wir das ja auch abgehakt. Sehr schön. Dann kannst
aber du es jetzt gab doch davon schon ein Remaster.
Ah ja, aber jetzt ist ja ein Remake.
Ein Remake des Remasters des Originals von 2006.
Yes.
Okay. Ich hab's nicht gespielt damals, weil das war nie so meine Reihe, deshalb geht's mir irgendwie am allerwertesten vorbei, ehrlich gesagt.
Ich hab die mal gespielt, ohne jetzt wirklich werten zu wollen. Ich würde sie gerne mal so richtig nochmal zocken, auch ja, vielleicht mit aufgehübschter Grafik. Also irgendwie freut es mich, weil ich es quasi so in der Form nachholen kann. Ne? So Sachen, die man mal verpasst hat, die man natürlich jetzt einfach spielen könnte. Aber wenn sie dann nochmal aufgehübscht mit Quality-of-Life-Funktionen daherkommen, dann freu ich mich umso mehr. Deswegen würde ich mal gucken, wie es ist.
Ey, ich öffne gerade X und krieg kurz einen kleinen Herzinfarkt. Crystal Dynamics twittert: Legacy of Kain, Soul Reaver returns in new prequel graphic novel.
Nein.
Read here.
Oh, graphic novel.
Geil.
Was soll ich mit dem Scheiß, Mann?
Okay, oh, fuck, das dazu. Gerade beim Öffnen gewesen. Von X gelesen, ey, das wär's gewesen.
Ja, aber ja, Legacy of Kain. Das wäre nochmal ein schöner Pick für eine Bonusfolge im für unsere Patreonen übrigens, für die Bonusfolge, falls ihr da.
Oh, das Interesse gibt habt, Diskussionsbedarf. Ich mochte den zweiten Teil nämlich überhaupt nicht.
Wir wollen doch den ersten lassen. Ah, ne, den zweiten, das ist ja der zweite.
Ja, das ist ja der zweite eigentlich.
Ja, du mochtest den nicht?
Nee, ich habe den auf dem Dreamcast gespielt und kam da überhaupt nicht rein irgendwie. Ich habe mich dauernd verlaufen.
Ja,
und
der ist auch, ich kann das schon verstehen. Aber der hat halt auch einen der geilsten Guides überhaupt, den Spieleberater. Der ist nämlich wie ein Comic geschrieben. Den habe ich da gehabt und den fand ich richtig geil.
Ja, okay. Ja. An der Stelle, wenn ihr uns unterstützen wollt, wir betonen das nochmal extra, gibt es die Möglichkeit, auf unsere Patreon-Seite zu kommen um uns dort ja zu supporten. Da kriegt ihr nochmal exklusiven Content von Bonusfolgen. Gerade hatte Jansel nochmal drüber gesprochen. Da kommt jetzt dann beispielsweise eine neue Bonusfolge, ein Wunschspiel. Das war Galarians. Wir haben dort den exklusiven Zugang zu einem Discord-Server, wo wir uns rumtreiben. Und. Wir bauen das ein bisschen auf. Dann möchten wir uns auch nochmal recht herzlich bei einigen ganz besonderen Patronen bedanken. Und zwar folgende. André Gladrow, Danny Boone, Stefan Walker, Emter BLN, Bones, Bömmel, Captain Tainment, Danilo, Freddy Smalls, King the Crash, Kratzerak, Marco Di Falco, Maggie2Go, Acid Burn, Mr. T, Schmuddel, The Shady Bird und Wundenmann. Und an der Stelle vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut. Wir sehen uns in 2 Wochen. Habt eine schöne sonnige Zeit. Genießt die EM. Ich glaube, in 2 Wochen, wenn die neue Folge kommt, dann ist die EM sogar vorbei. Das ist sehr, sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Egal.
Dann sind wir Europameister.
Europameister, ja.
Ja, schön.
In diesem Sinne, macht's gut.
Tschüss.
Und
ciao. Tschüss.